Hochfahren, kurz zum Tamil Pass Berg hinschauen, eine Pause machen, atmen, nachdenken, einen Weg entdecken und über nassen Boden laufen. Einen Weg entdecken und über nassen Boden laufen. Sich an der ungeheuren Vielfalt der Grünschattierungen am Berg erfreuen. Die Augen zum Himmel erheben und zurück zum Horizont wandern lassen. Die verschiedenen Grautöne des Himmels miteinander vergleichen. Mit den Wolken zu sprechen versuchen. Ja, das ist unmöglich, sagen. Bei dem Geheimnis von Kommunikation verweilen. Sagen, das ist in Ordnung, sich dann selbst nicht glauben. An die Morgennachrichten denken, entsetzt sein, verachten, hassen, seinen Kopf von überbordenden Emotionen befreien, bedauern, dass das Böse existiert, sich selbst die Existenz des Bösen vorwerfen, es am liebsten vergessen wollen und nicht in der Lage dazu sein, sich in Tod hüllen, die Seite umschlagen, ohne in ein neues Leben zu treten, das Radio anstellen, zuhören und viel Gift ins Gesicht bekommen, die Stunde, das Feuer, Sintflut und Hölle verfluchen, die Geduld verlieren, das Schicksal lynchen, den Flug der inneren Niederlage am Erreichen des Zentrums hindern, Widerstand leisten, aufstehen, das Radio lauter stellen, erfahren, dass die Zahl der Demonstrationen gegen den Krieg wächst, zugeben, dass die menschliche Natur viele Facetten hat, wissen, dass der Krieg überall ist, zugeben, dass einige nun mal gewinnen, etwas Wasser trinken, sich im Kreis drehen, so tun, als wäre man nicht erschöpft, daran glauben, so tun, als ob, mit seinem Herzen diskutieren, mit ihm reden, es, wenn möglich, beruhigen, die Brutalität der technologisch aufgerüsteten neuen Kreuzzüge verfluchen, weiterhin im Zweifel sein, ihn triumphierend abschütteln. Wegen der Sonntagszeitung nach unten laufen. Ziel, Bagdad lesen. Zurück zum Radio, etwas über die amerikanischen Regierungskritiker hören. Hören, dass die Schwarzen mit überwiegender Mehrheit gegen den Krieg sind, dass die Iraker Widerstand leisten, ein bisschen putzen, sich mit seiner inneren Wut abfinden, das Vorhandensein des Bösen, die Existenz von Schmerz zugestehen, nicht in der Lage sein, die eigene Energiequelle zu entdecken, innen den Protestierern dankbar sein, wohlwissend, dass sie von ihrem moralischen Empfinden selbst gerührt sind. Etwas riskieren, das tun sie, glauben, dass die arabischen Staaten unsicher sind, um es vorsichtig auszudrücken, das Radio unerträglich finden. Ja, wir beginnen jetzt und zwar mit einem Interview. Zuerst Akram Zatari. Von ihm ist gerade die Ausstellung Unfolding im Portikus zu sehen und diese wird er jetzt direkt beschreiben. Er ist ein Künstler aus Beirut und dann gibt es weiter Text aus Im Herzen des Herzen eines anderen Landes von Ethel Adnan, mit der ich auch ein Gespräch führen konnte. Und anschließend Bettina Gauss, Frontberichte, die Macht der Medien in Zeiten des Krieges, auch mit ihr ein Interview.
Okay, Akram. I saw in this here in this exhibition that you started a kind of diary in 1982. And what And how, what I would like to know is how is the relation and how you experience the war situation in Beirut, in the Lebanon, and becoming an artist? What is there something?
I think living in a war was when I was very, very young, and at the age of 16, without being conscious, I started taking images for many reasons. One, because very often there was a curfew, so we could not go out from home. And it was a total boredom for someone who was like 16 years old, just being obliged to stay at home. So I started recording. By recording, I mean I started writing notes every day, just stating what happened on the military scene, but also on in the weather, and also what we did, what my family did on that day. So this is why I call this piece This Day, because every day I would start writing this day so-and-so happened, this day so-and-so happened. And also I started using my father's camera to take images, whether images at home or images from the balcony of anything that might have happened, like air raids or explosions or military operations of all sorts. I also started recording. I started audio recording sounds of planes and news from the radio as well. So in a way, I was not conscious of this idea of recording, but it's only a few years ago that I decided to make a piece out of all of this, all of these elements. So when I look back at the wartime, I think that I started to become conscious of recording at that age, at the age of 16. And only in 2003 I decided to assemble this material, and I used it in the film that will show in the film museum tonight. Mm-hmm. And that is also available in the exhibition for people to look at, which is called This Day. Mm-hmm. So that is the beginning. That's in the first room. When people go in the exhibition space, they will see a vitrine that has little albums, which include all the photographs that I used to take at that time, and two of my notebooks from 1982 and 1983. Mm. And facing this, there is a DVD, a very short video that is only 1 minute, and that is actually a traveling on a composite image that I did out of six different images of an air raid that happened in front of our house. So in this video was produced in 2003. And it's in a way trying to reconstruct the landscape of that little hill in front of our house where the air raid took place. But it's what I try to do is in a way is try to have one image where different explosions take place at the same time, even though in reality they did not take place in the same time. So it's a bit trying to play with the idea of time and trying to reconstruct different lapses of time in one canva. In the second room, there's another work that I did with someone called Ali Hashishu, who was very much involved in resistance, also in the 1980s. We have almost the same age, and I tried to do the same thing that I did with myself, but with him. So I tried to collect his notebooks. I tried to collect the souvenirs that he kept from that time. Having one major thing in mind is just look at the personal documents that people have kept from war times, because I think personal documents give us the chance to penetrate the intimacy of someone who is living through a war. Because very often we hear about wars as headlines, we hear about military operations that have the pretension of being surgical operations, as if once an invasion is done, as if no as if the result of the invasion is only a surgical one, as if as if war does not stay in the memory of the individuals who lived through it. And I try to look in a way like looking through a microscope on certain areas that were affected by a war that happened 20 years ago or more. So in this case, when I was working with Ali Hashishu, he just told me, and I told him I was looking for personal documents from Moore. He remembered an incident or something that he did in 1991, which was very interesting for me. He was part of resistance, and he was based in a village called Ain El Mir, east of Saida. That village had a particular situation because it was occupied by the Israelis between 82 and 85. And in 1985, the Israelis decided to withdraw from that region. So the village suddenly became on the front. So it became the front line. And it has become dangerous to live in that village. So all the people of this village had to be displaced somewhere else. And members of resistance took over this village and started doing their military operations against the Israelis from that village. So Ali was based in one house that he talks about in this video. And before he was based there for 6 years. In 1991, his group had to clear the village because they handed it to the Lebanese army. At this point in 1991, he was not sure that the war is really over, and he was not sure if anyone else would come and demolish this house or steal things from it. And he wanted to leave a trace for time that he and his party fought with ethics. So he wrote a letter to the family of that owned this house without knowing who they are, and he explained to them why they occupied their house and the fact that they kept it intact. And he put the letter inside a case of a bomb, an empty case of a bomb, and he buried the letter with the case in their garden. And he took references, so in a way he would be able to get it later. But he never went back to take it. And that happened in 1991. I came back in 2002. After hearing the story, I wanted to dig out this letter and make the link with the family, in a way deliver the letter to the family, because they never knew it existed.
Yeah.
And that is the subject of the video.
Yeah. And here, this is a presentation of art books. What is for you the situation now, being part in the art scene in Beirut? What would you say? How is it comparable, maybe, to the international art scene? What is going on there?
Well, I mean, I didn't want to show these two pieces outside the context of the culture and art scene in Lebanon. This is why I made available on a table many publications, whether publications that I worked on.
Yeah, this present absence, this is a kind of metaphor I found in a lot of literature, in Arabic literature now from Lebanon as well.
Presence Absence was, in a way, a metaphorical title of an exhibition about contemporary art from Lebanon, which took place in the Tanit Gallery in Munich last year. So this is one of the catalog that is available, that are available on in the lounge. And in addition to this catalog, other magazines like an issue of Camera Austria, which was dedicated to photography in the Arab world, and an issue of Parachute that was dedicated to art and culture from Beirut, in addition to the publications of the Arab Image Foundation, of which I make part. So I wanted to share this also with the audience, in a way to contextualize the two pieces that I'm showing, and to create this depth that, or this weight that the audience can also rely on in order to get some information about this art scene, which is very particular. I mean, the art scene in Beirut is very particular because it's made with people almost of the same generation as me, and we are very close friends, and we often collaborate. And
like Walid
Raad, Jalal Toufi, Rabia Amroui, Lamia Jrej, Joanna Hajitouma, and Khalil Jrej, and others, I'm sure. So, this is like a study room where people could actually get information if they are interested in getting this information.
And these postcards?
The postcards are postcards that were produced by the Arab Image Foundation. So it's from the archive of the Arab Image Foundation, which is interested in collecting and preserving the photographic heritage of the Middle East and North Africa. So you see here a lot of photographs done in studios in Cairo or in Lebanon or in Syria, or images from family albums from different places, whether Palestine or Lebanon also, or Morocco.
Yeah. And what is your view now on the conflict between Israel, Syria, Iran, Iraq? What do you think, working with the documents? Is there something else that you should analyze?
Well, there is a lot, of course, with wars, there's always a lot of gaps that I think needs to be highlighted, because very often the media does not report everything, and I think wars are so complicated to be told as a story. This is why I think artists have a bit of responsibility to highlight certain gaps, or like just put light on certain areas that might have been not told. So, but the story of the Middle East is not one war. It's a war in many wars in one geographical location. So the war on Iraq is totally different from the war in Lebanon, totally different from the conflict, the Palestinian-Israeli conflict.
Yeah.
So each conflict has a story, and each conflict has a special situation.
Yeah, so the responsibility for the artist would be to work with the documents from each conflict, maybe.
Maybe. This is one way of, I mean, looking for documents from wars is one way of dealing with history of a place that has been charged by conflicts or wars.
Yeah.
But I think it also, sometimes artists need a lot of time after a war is over in order to work on it properly outside the conflict. I think it makes more sense to work on a conflict when the conflict is over, as opposed to when the conflict is still valid and still represents actuality.
Yeah. And what did you say when you were a child? How was your experience of the situation when you grew up?
Well, I think for me as a child, the war was a very spectacular event.
Yeah.
Yeah, like, you know, when something happens, your heartbeats suddenly, like, become very, like, you get high a little bit, and it's a mixture of excitement and fear as well. Mm-hmm. So it was certainly spectacular, and like huge fireworks, and very often you're not aware of the dangers. So
yes.
I mean for me the war was spectacular and was the first motivation that allowed me to take images and recordings.
Yeah. When I saw this bomb in the video, I was really shocked that they just worked with this without fear. It was my... Yeah, is that
the image here?
Yeah.
It's. I mean, I really remember very well the moment I took these five or six pictures of the air raid, and I think I was totally preoccupied. You mean the inside video?
Yeah, on the letter.
It's
a bomb.
It was clearly an empty case, so there was no bomb inside.
Yeah, but when I saw it in that moment, I wasn't sure if it was empty or not.
We were sure a bit, because Ali told me that it was only a case of a bomb, and
but
there was nothing inside.
This excitement a
bit. Yes, because, for a viewer maybe, because they never know what's going to happen, what will be inside this case.
Is this maybe a metaphor for this situation? If you're a child, you don't know what is really dangerous and what is not dangerous.
It's true. I mean, children very often play with mines and think they won't explode, but very often they do.
Yeah.
In Lebanon, it happens a lot, and. But it's not a metaphor, it's like this. It's a fact.
Okay.
Yeah.
And for the future, what will you make in the next time? Which documents will you work?
I really don't know. Usually there are ideas that one of them will happen before the other. So I really don't know now where I'm going next, but I'm certainly writing a feature film.
Yeah. Oh, yeah, okay. Thank you very much.
Thank you.
Then again it will be. Though the course may change sometimes, rivers always reach the sea. Blind skies of fortune, each has separate ways. Got so far to go. Change has filled my time. Baby, that's alright with me. In the midst, I think of you and how it used to be.
Der Journalismus steht vor völlig neuen Herausforderungen, meint Bettina Gauss in ihrem Buch Frontberichte. Die Macht der Medien in den Zeiten des Krieges. Das heißt, es geht nicht nur darum, sich zu fragen, was ist ein Krieg und wer sind seine Opfer, sondern es geht eben auch darum zu fragen, was sind seriöse und verantwortungsbewusste Fotografen, Reporter, Kameraleute, Moderatoren und Nachrichtenredakteure, die wohl die schwierigste Aufgabe haben, nämlich darin zu erkennen, wann sie instrumentalisiert werden sollen und wie sie sich dem entziehen können. So unterschiedlich eben Kriege und Krisen hinsichtlich ihrer Ursachen, ihres Verlaufs sowie der mit ihnen jeweils verbundenen Ziele und Interessen auch sind,
Strukturelle Merkmale der Berichterstattung darüber gleichen einander weltweit. Und was und welche Merkmale das sind, wie das geistige Klima geschaffen wird und wem es nutzt und wo die Grenze verläuft zwischen Information und Unterhaltung und wie neue Feindbilder entstehen und welche Funktion sie haben, welche Arbeitsbedingungen Reporter und Reporterinnen in Krisengebieten vorfinden, wo die Unabhängigkeit der Medien beginnt und die Parteilichkeit. Das sind die Fragen, mit denen sich Bettina Gauss beschäftigt, die über längere Zeit eben in Parlamentsbüro der Tageszeitung gearbeitet hat, also der Tageszeitung der Taz, also als politische Korrespondentin. Und dieses von 96 bis 99 leitete. Vorher hat sie aber mit Sitz in Nairobi 6 Jahre über Ost- und Zentralafrika berichtet. Im Jahr 2000 erschien ihr Buch Die Scheinheilige Republik, das Ende der demokratischen Streitkultur. Und vielleicht, um mit einem Zitat zu beginnen, auf das wir uns gleich in dem Interview beziehen, da fragt sie, und jetzt soll ein Krieg so aussehen, weit weg, regional begrenzt und für die deutsche Zivilbevölkerung gänzlich risikolos. Nichts Besseres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus und sieht den Fluss hinab, die bunten Schiffe gleiten. Dann kehrt man abends froh nach Haus und segnet Fried und Friedenszeiten. Das aus Goethes Faust, der Bürger, und die Frage, wir schaffen es mittlerweile mit draufzuschlagen und dennoch den Frieden zu segnen, werden wir eben gleich besprechen. Von einem während eines Krieges tatsächlich in einem Land einen Machtwechsel herbeizuführen, also in Bezug darauf, wie jetzt gerade da Amerika gerade ja noch im Irak präsent ist. Wie schätzen Sie da diese Kriegssituation ein? Weil ich hatte durch das Buch Frontberichte eigentlich schon den Eindruck, dass Sie durch einen sehr, also ja, man könnte sagen, investigativen oder auch kritischen Journalismus doch eine andere Perspektive auf die Möglichkeiten der Medienkriegsberichterstattung schaffen. Also wenn es jetzt diesen Machtwechsel geben sollte oder auch nicht, wäre sowas überhaupt sinnvoll, je nachdem, welche Situation man in einem Kriegsgebiet hat?
Also ich glaube, das kann man nicht ganz grundsätzlich und für alle Zeiten beantworten. Tatsache ist in der Tat, dass die US-Amerikaner noch niemals während eines Krieges einen Präsidenten abgewählt haben. Sollte sich also der bisherige Trend bestätigen, dass George Bush wiedergewählt wird, dann würde das in Übereinstimmung stehen mit dem bisherigen Wahlverhalten der US-Amerikaner. Ich denke, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Lage im Irak, soweit man das von außen beurteilen kann, so verfahren, dass für beide Kandidaten, also sowohl für den amtierenden Präsidenten Bush wie auch für seinen Herausforderer Kerry, es außerordentlich schwierig ist, aus dieser Situation noch einigermaßen sinnvoll herauszukommen. Für die Europäer, oder sagen wir nicht mal für die Europäer, sondern für die Deutschen, wäre in mancherlei Hinsicht sicherlich ein Wahlsieg von Kerry wünschenswert gewesen. Die Tatsache, dass das Verhältnis zwischen Bush und der rot-grünen Regierung in Berlin nicht gerade gut ist, ist ja kein Geheimnis. Andererseits ist es natürlich auch so, dass es sehr viel schwerer geworden wäre, sich weiterhin so weit wie irgend möglich aus diesem Krieg, der ja nun falsch war, völkerrechtswidrig war und von der Bundesregierung auch wirklich niemals unterstützt wurde, aber sich aus diesem Krieg vollständig herauszuhalten, denn in der Tat setzt Kerry mehr auf multilaterale Beziehungen und möchte stärker auch Verbündete einbinden, als Bush das bisher wollte. Und insofern wäre es vermutlich zumindest für die Bundesregierung schwieriger gewesen, wenn Kerry gewonnen hätte oder gewinnen würde. Das Ergebnis steht ja immer noch nicht vollständig fest.
Ja. Ja, also da sagen Sie auch in Ihrer Einleitung, wir schaffen es mittlerweile mit draufzuschlagen und dennoch den Frieden
zu segnen? Also da wäre tatsächlich die Frage, wie schätzen Sie überhaupt die Rolle der Bundesrepublik ein? Weil auch wenn Sie gegen den Irakkrieg gewesen sind, waren das doch eher politische Überlegungen, Strategien.
Ja, und das möchte man doch hoffen, dass es politische Überlegungen
waren. Und nicht welche, die etwas mit Friedensüberlegungen zu tun haben.
Nein, weil auch Friedensüberlegungen sind ja politisch. Also ich möchte ganz dringend, dass eine Regierung, und zwar ganz egal welche Regierung, die Entscheidung über Krieg oder Frieden überwiegend von politischen Erwägungen leiten lässt. Das Zitat, das Sie freundlicherweise eben genannt haben, bezieht sich ja auf ein Zitat meinerseits aus Goethes Faust, wo ein Bürger im Faust dasteht und sagt, wir schauen den Schiffen nach und segnen Fried und Friedenszeiten. Und in der Tat ist es so, dass man wahrscheinlich, wenn man jetzt eine Umfrage in Deutschland machen würde, seit wann wir im Frieden leben, man das Ergebnis bekäme seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dabei völlig aus dem Blickfeld gerät, dass wir uns in den letzten Jahren mehrfach an Kriegen, aus meiner Sicht auch an völkerrechtswidrigen Angriffskriegen beteiligt haben. Ich habe den Krieg, den Kosovo-Krieg, für falsch gehalten und ich halte ihn für völkerrechtswidrig, denn Jugoslawien hat keinen NATO-Staat angegriffen. Insofern war es auch nicht an der NATO so zu reagieren. Auch Afghanistan ist völkerrechtlich zumindest umstritten. Tatsache ist aber auch, und das macht mich ein bisschen optimistisch, ich habe ja relativ lange aus Krisengebieten berichtet, übrigens auch aus Krisengebieten, in denen es nicht um Tradition, in Afrika, in denen es nicht um traditionelle Formen des Krieges ging, sondern entweder um Bürgerkriege oder auch um durchaus humanitär geplante Militärinterventionen, die aber dann zu Kriegseinsätzen mutierten. Ich erinnere in dem Zusammenhang an Somalia. Und was mich wirklich optimistisch stimmt im Augenblick ist, dass nach meinem Eindruck dieser Glaube, der nach dem Ende der bipolaren Welt, also nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, sich immer mehr durchsetzte, dass man nämlich mit Militär praktisch alles lösen könne und den gordischen Knoten gewissermaßen durchhauen könne. Dieser Glaube ist brüchig geworden. Man sieht jetzt sowohl auf dem Balkan als auch in Afghanistan, als natürlich ganz besonders im Irak, dass, und man hat es übrigens auch damals schon in Somalia gesehen, dass politische Ziele, seien sie nun ehrenwert oder weniger ehrenwert, sich eben nicht ohne weiteres verwirklichen lassen, indem man einen Abstandskrieg führt, bombardiert und dann sagt, die Bevölkerung wird sich schon freuen, dass wir da sind. Erkennbar freut sich die Bevölkerung in vielen Fällen nicht und ganz bestimmt freuen sich jedenfalls nicht die Gegner der jeweiligen Konfliktparteien.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, dass in der Tat, Sie haben die politischen Überlegungen angesprochen, die dazu geführt haben, dass man sich nicht am Irakkrieg beteiligen wollte. Ich habe in der Tat das Gefühl, nach der Euphorie über den Zusammenbruch des Kommunismus, aus der eine für mich damals wirklich schockierende und überraschende, plötzlich wieder erstarkende Gläubigkeit in die Möglichkeiten des Militärs erwuchs. Diese Gläubigkeit, wie gesagt, lässt nach und man wird doch insgesamt, ich beziehe das jetzt nicht auf die USA, sondern auf Deutschland und vielleicht auch auf ganz Europa, man wird vorsichtiger darin, im Militär einen Ersatz für Diplomatie zu sehen.
Ja, vielleicht kann man dann nochmal darauf eingehen, auf Somalia, auf das Kapitel auch humanitäre Missverständnisse. Also was heißt es, die Karawane der Journalisten kommt dort an und Sie hatten eher den Eindruck, dort ist die Situation gerade irgendwie stabil.
Nein, stabil nicht.
Nicht stabil, aber es gibt etwas zu essen. Also es gibt zum Beispiel importiertes Tomatenmark und so weiter. Und die Reaktion der Journalisten war dann tatsächlich zu sagen, es ist schrecklich, diese Armut und so weiter. Was ist das für eine Perspektive? Also darum geht es eigentlich. Was haben Sie da beobachtet, was die anderen nicht beobachtet haben?
Also der Fall Somalia war sehr kompliziert.
Ja.
Und der war vor allen Dingen deshalb kompliziert, weil er sich von außen so einfach auszunehmen schien. Es herrschte ein Bürgerkrieg und es herrschte infolgedessen eine ganz grauenerregende Hungersnot.
Ja.
Nahrungsmittelhilfe kam ins Land, wurde aber von Milizen regelmäßig geplündert. Das war eine der stärksten Einnahmequellen für zahlreiche Bürgerkriegsfraktionen. Von außen her betrachtet schien dies eine überaus sinnvolle Militärintervention zu sein. Man schützt die Nahrungsmittel, sorgt dafür, dass die zu den Hungernden kommen, verhindert also Plünderungen und Babys müssen nicht mehr sterben. Das ist etwas, dem sich ja niemand in den Weg stellen könnte, sondern das klingt ja zunächst mal sinnvoll. Was dabei außer Acht gelassen wurde, ist zum einen das interne Machtgeflecht innerhalb von Somalia. Also wer hat welchen Konflikt mit wem und warum wird gehungert? Denn es war natürlich in der Tat nicht einfach nur eine Hungersnot ohne politische Hintergründe, sondern die hat auch eigenen Zielen und Zwecken gedient. Also wer die Verfügungsgewalt über Nahrungsmittel hatte, hat damit einen kriegswichtigen Vorteil gehabt in diesem Bürgerkrieg. Das wurde bei der Militärintervention außer Acht gelassen, nach meiner Kenntnis, nicht nach meinem Eindruck. Hatten diejenigen, die da kamen, viel zu wenig Kenntnisse über die internen Vorgänge in Somalia. Das war das eine. Und das zweite, worauf Sie eben ansprechen, war, dass es ja sehr unterschiedlich war in unterschiedlichen Regionen. Das heißt, es gab auch Regionen, die von diesem Bürgerkrieg und der Hungersnot durchaus profitiert haben. Wenn traditionelle Handelswege unterbrochen waren, gab es natürlich andere Regionen, in denen es vergleichsweise stabil war, wo die Wirtschaft dann sogar aufblühte, weil plötzlich Import und Export über andere Straßen als traditionell üblich abgewickelt wurden. Und ich erinnere mich eben, dass als die Bundeswehr, die Vorhut des Hauptkontingents in die Kleinstadt Belle-Etoile kam, wurden sie von zahlreichen Kollegen aus der Bundesrepublik begleitet, die vorher noch nie in Somalia gewesen waren. Das waren Leute, die verstanden sehr viel von der Bundeswehr, waren sehr seriöse Journalisten. Also man kann nicht einfach sagen, die waren oberflächlich oder haben sich nicht vorbereitet, aber kannten das nicht, was sie zu sehen bekamen. Und ich erinnere mich, dass sie erschrocken waren über die Armut, die sie glaubten zu sehen, beispielsweise auf einem Markt. Tatsache ist aber, dieser Markt war überhaupt nicht arm. Es gab ziemlich reiche Importprodukte. Also, Sie haben das Tomatenmark angesprochen aus Italien. Es gab auch französische Kosmetika, alle eingeführt über Djibouti.
Ja.
Aber weil der Markt so ganz anders aussah, die Produkte liegen auf dem Boden, die Marktfrauen sitzen am Boden. Der sieht ärmlich aus für unsere Augen. Deswegen war die Spontanreaktion zu sagen, oh Gott, entsetzlich diese Armut. Und das Problem ist, und das ist, glaube ich, ein Problem, man könnte es ja für eine beiläufige und nicht besonders wichtige Anekdote halten, das Problem ist nur, dass für mich daran deutlich wird, dass uns eben häufig gar nicht bewusst ist, in welchem Umfang unsere eigene Weltsicht und unsere eigene Erwartungshaltung dann auch das Bild dessen prägt, was wir sehen. Es gibt ja das alte Sprichwort, man sieht nur, was man weiß.
Ja.
Und das Problem ist, man kann ja nicht mal sagen, dann sollen sich die Journalisten halt besser vorbereiten. Dafür müsste man ja wissen, was man gerade nicht erkennt oder was man gerade nicht weiß. Die Leute waren alle gut eingelesen, hatten erkennbar alle ihre Hausaufgaben gemacht und sich vorher in die Archive begeben. Nur sie haben eben nicht gewusst, dass sie einen anderen Eindruck haben würden, als der der Realität entsprach. Lassen Sie mich ein weiteres Beispiel nennen aus Belle-Etoile. Es gab das Krankenhaus von Belle-Etoile, das in der Tat für mitteleuropäische Augen katastrophal schlecht ausgestattet war. Und es ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sehr sympathisch, wenn man dann sagt, Gott sei Dank, dass hier jetzt Bundeswehrärzte Sprechstunden abhalten. Dann geht es den Leuten dort besser. Was man nicht gesehen hat und was man auch nicht wissen kann, wenn man eben nicht schon länger in der Region gearbeitet hat, dass dieses Krankenhaus für afrikanische Verhältnisse, übrigens nicht nur in Krisengebieten, sondern auch in friedlichen Gebieten, so schlecht ausgestattet nicht war. Im Gegenteil, es war vergleichsweise so gut ausgestattet, dass Leute sogar aus dem nahegelegenen Äthiopien zur Behandlung kamen. Nun kann man immer noch sagen, na gut, trotzdem ist es ja schön für die Leute, wenn da jetzt mehr Ärzte sind und Bundeswehr mit Gerät, die noch mehr Kranke heilen können. Das ist zwar grundsätzlich richtig, aber lässt außer Acht, dass solche Militäroperationen neben allem anderen ja auch fürchterlich teuer sind. Das heißt, um ein paar ambulante Sprechstunden abzuhelfen, ein paar tausend Liter Wasser in Zisternen zu füllen, muss man nicht 1700 Mann mit schweren Waffen um die halbe Welt fliegen. Das können humanitäre Organisationen besser. Und dieser von mir vorhin erwähnte Glaube an die, ich würde zwar fast Allmacht des Militärs nennen, die so ein paar Jahre vorherrschte, der hat dazu geführt, und das finde ich wirklich fatal, der hat dazu geführt, dass immer mehr Leute offensichtlich der Meinung sind, humanitäre Arbeit könne ganz nebenbei, auch von Militärs, die dafür wirklich nicht ausgebildet sind, erledigt werden. Also der Unterschied zwischen der Arbeit von Militärs und der Arbeit humanitärer Organisationen ist in den letzten Jahren manchmal etwas verwischt worden. Und dieses ist eine Entwicklung, die meiner Meinung nach noch nicht rückläufig ist, sondern immer wieder wird uns Journalisten ja auch gezeigt, wie Bundeswehr, was weiß ich, Brücken baut, beim Wiederaufbau von Krankenhäusern behilflich ist, Brunnen bohrt. Das ist alles gut und nützlich. Nur das ist keine hochkomplexe logistische Großoperation, die in Krisengebieten bei humanitärer Hilfe einfach unumgänglich ist. Und um auf den Hunger in Somalia nochmal zu kommen, es hat sich eben daran gezeigt, der Zenit der Hungersnot war bei Eintreffen der ersten fremden Militärs überschritten. Und zwar deshalb, weil das internationale Rote Kreuz in der größten Operation seiner Geschichte einen Ring von Garküchen um die am schlimmsten betroffenen Flüchtlingsgebiete gezogen hat, sodass man verhindert hat, dass die Leute alle weiter in die Ballungszentren ziehen. Es war irrsinnig teuer, sehr, sehr aufwendig, hat aber nach großen Anlaufschwierigkeiten funktioniert.
Ja.
Der Blick, das Augenmerk der Weltöffentlichkeit, ja nicht nur der Journalisten, sondern auch des Publikums, war aber dann so stark auf die Militärintervention fokussiert und konzentriert, dass man nicht mehr gesehen hat, dass dieser Erfolg des Roten Kreuzes letztlich untergegangen ist. Hm. Und bis heute sich ja die Legende hält, die ausländischen Soldaten hätten wenigstens den Hunger besiegt. Das trifft schlicht nicht zu.
Ja. Also was bedeutet das denn dann, wenn man tatsächlich als Journalistin sich dort hinbegibt? Also wenn man sich die Arbeitsbedingungen anschaut, und das wird ja eigentlich genau kritisch von Ihnen angemerkt oder auch gesagt, man ist zum Teil ja auch gezwungen, sich diesen Karawan der Weltpresse mehr oder weniger anzuschließen, weil man ansonsten in den Redaktionen unbeliebt wird, wenn man nicht auch über die wirklichen Ereignisse berichtet oder auch die Medienereignisse abpasst, dass eben, wenn das Amphibienfahrzeug dann auch ankommt. Also, was heißt das?
Man wird ja nicht nur in Redaktionen unbeliebt, sondern auch bei den Lesern.
Also ja.
Insgesamt, oder bei Zuschauern, je nachdem, welches Medium man arbeitet.
Genau.
Zusatzleistungen. Also eine Reportage, die nicht jeder hat, werden immer erfreut registriert. Aber wenn die Grundversorgung in der eigenen Zeitung nicht steht, also wenn das, worüber alle anderen berichten, in der Zeitung, für die man selbst arbeitet, nicht steht, dann reagieren die Leser verärgert, und zwar, wie ich finde, mit Recht. Ich finde auch, es wäre ja auch eine merkwürdige Form von Zensur oder auch Selbstüberschätzung, wenn man sagt, gut, dieses ist nun das Ereignis, auf das alle Welt guckt, und ich wende mich ab und sage, ach, mich interessiert das eigentlich weiter nicht. Lassen Sie mich an einem ganz plastischen Beispiel deutlich machen. Wenn der Völkermord in Ruanda passiert, dann hielte ich es für zynisch, auch gegenüber den Opfern, darüber nicht zu berichten und zu sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit traditioneller Volkskunst in Tansania. Ist ja auch so, dass Opfer durchaus einen Anspruch darauf haben, dass über sie berichtet wird. Ich habe für die Probleme, die im Zusammenhang mit Krisenberichterstattung für alle Leute immer entstehen, kein Patentrezept. Ich bin auch selber oft genug, ich habe wirklich Fehler gemacht, ich habe aus Naivität Quellen zu leichtgläubig geglaubt, ich war leichtsinnig zum Teil, wir alle machen pausenlos Fehler, aber es gibt schon so ein paar Grundrichtlinien, die man festhalten kann. Wenn man sagt, es gibt sowohl einen Anspruch der Öffentlichkeit, als auch ein Anspruch der Betroffenen, dass über ihr Schicksal berichtet wird, dann ist man zunächst mal, akzeptiert man die Tatsache, dass Kriegs- und Krisenberichterstattung ein sehr verantwortlicher, seriöser Teil des Journalismus ist, der nichts einfach so mit Abenteurertum oder Voyeurismus zu tun hat. Ja. Die Bedingungen, unter denen man das macht, sind, man muss sich, glaube ich, immerzu und immer wieder sehr deutlich vor Augen führen, unter welchen Bedingungen man gerade selbst arbeitet und was man daraus für Konsequenzen ziehen. Soll heißen, ich bin im Unterschied zu manchen Kolleginnen und Kollegen nicht grundsätzlich gegen dieses Prinzip der Einbettung in Armeestrukturen beispielsweise. Ich halte es auch für falsch, so zu tun, als sei das erfunden worden im Irakkrieg mit den US-Truppen. Man kommt in nahezu kein Konfliktgebiet rein, ohne sich unter den Schutz einer Konfliktpartei zu stellen.
Ja.
Die, während des Unabhängigkeitskampfes um Eritrea ist man natürlich in die von der EPLF kontrollierten Gebiete nur mit dem Schutz der EPLF reingekommen. Das ist im Prinzip auch nichts anderes als eine Einbettung.
Ja.
Oder wenn ich nach Kunduz fliege in Afghanistan, um dort das Bundeswehrcamp zu besuchen, dann bin ich natürlich auch eingebettet in Strukturen der Bundeswehr. Da darf man sich nichts vormachen. Ich bin, wie gesagt, da nicht prinzipiell dagegen, man muss sich nur darüber im Klaren sein, und zwar immer, dass wer Journalisten mitnimmt, weiß, was er ihnen zeigen will, nutzt sie natürlich für eigene Zwecke. Das heißt, die Skepsis gegenüber den Informationen, die man bekommt und dem Bild, das man bekommt, muss noch größer sein als bei einer eigenen Recherche. Und das Zweite ist, also ideal ist natürlich, wenn Korrespondenten längere Zeit haben, sich einzuarbeiten und dann wirklich das Gebiet, aus dem sie berichten, gut kennen. Das war früher selbstverständlich in Zeiten, wo Nachrichten immer schneller um die Welt geschickt werden und die jeweiligen Korrespondenten immer hektischer von A nach B fliegen, ist das immer schwieriger. Es gibt ja auch eine ganze Menge Medien inzwischen, die keine ständigen Korrespondenten mehr unterhalten, sondern immer dann, wenn es kracht, schicken sie jemanden hin. Ja. Das ist ein Problem, weil da naturgemäß die Unterscheidung, was ist da eigentlich wirklich los, welche Quelle kann ich glauben, was für eine Entwicklung hat stattgefunden, all diese Sachen lassen sich dann umso schwerer feststellen. Um sich davor zu schützen, weil man kann ja nun nicht als einzelner Journalist oder als einzelne Journalistin, wir können uns hinstellen und sagen, die Medienwelt ist böse und der Kapitalismus ist böse, aber das bringt ja niemanden weiter. Also wenn man sich da schützen will, muss man sich thematisch beschränken. Soll heißen, man kann beispielsweise, wenn man eingebettet ist, über genau das, wer dann genau das berichtet, was er sieht.
Ja.
Nämlich sagt, ich bin hier mit dieser und jener Armee oder dieser und jener Konfliktpartei, man zeigt mir das.
Ja.
Und ich kann nicht beurteilen, wie es 5 Kilometer weiter weg aussieht. Dann denke ich, kann das durchaus eine nützliche Zusatzinformation über eine Situation in einem Land sein. Wer versucht allerdings, wenn er eingebettet ist in irgendwelche Strukturen, dann gleichzeitig auch noch eine Gesamtanalyse über das Land oder gar die Region daraus abzuleiten, der läuft auf sehr dünnem Eis und ist dann natürlich besonders anfällig für Manipulationsversuche.
Ja, also dass man dann neben dem Militär sozusagen versucht, eigene Recherchen zu machen, indem man sich mit eigenen Dolmetschern zum Beispiel zu den Betroffenen begibt, das ist oft in Kriegsgebieten dann wahrscheinlich einfach zu problematisch.
Das hängt ganz von der Situation ab.
Ja.
Ist zum Teil ganz leicht und zum Teil ganz schwierig. Also da lässt sich kein allgemeiner Grundsatz draus stricken. Nur das Problem ist ja auch, je nachdem, wie gut ich mich in einem Land auskenne oder wie gut ich Leute kenne, allein das Wort Dolmetscher ist ja eine Sache, wer übersetzt da? Wer kann diese Sprache? Sicher bin ich, dass das nicht jemand ist, ein Spitzel ist, der für diese Seite arbeitet, beziehungsweise was glauben meine Interviewpartner?
Ja.
Das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen, dass man ja auch, wenn man auf eigene Faust, was wie gesagt manchmal auch ganz einfach ist, auf eigene Faust unterwegs ist, es ist ja häufig nicht mal ein Zufall, wenn man aus dem Hotel kommt und ein Taxi nimmt und in einem französischsprachigen Land zufällig dieser Taxifahrer, der da steht, ganz perfekt Englisch spricht und auch ganz viel einem politisch erklären kann, dann kann man den Gedanken zumindest haben.
Ja.
Ob der nebenberuflich vielleicht nicht nur Taxifahrer, sondern auch Geheimdienstmann ist. Das ist ja nichts, selbst das ist ja nicht per se verwerflich. Selbst ein Geheimdienstmann kann mir ja Sachen erzählen, die ich gerne wissen möchte. Nur ich muss den Verdacht haben. Also ich muss überhaupt auf die Idee kommen, dass es nicht der reine Glücksfall ist, dass dieser Taxifahrer da stand. Sondern dass sich Leute durchaus, gerade in Krisengebieten, durchaus Methoden überlegen, wie sie gezielt Informationen an Journalisten loswerden.
Yeah.
Und insofern, ja, natürlich geht Eigenrecherche und es gibt bestimmte Situationen, in denen sie leichter ist als in anderen.
Yeah.
Aber man soll sich nicht täuschen. Nur die Tatsache, dass man alleine loszieht und sagt, jetzt suche ich mir mal einen netten Dolmetscher, wappnet einen nicht automatisch vor Infiltrationsversuchen einer interessierten Seite.
Ja. Yeah. Und was heißt es also, in Ruanda gewesen zu sein und tatsächlich, dass man nicht weiß, dass dann genau dieser Genozid passiert und genau auch noch mit den dann Ermordeten eigentlich befreundet oder in Kontakt gestanden zu haben? Was bedeutet das tatsächlich, dass man genau damit ja eigentlich...
Was meinen Sie,
nicht
damit,
wirklich
dass man nicht
umgehen
weiß, dass
kann.
Der Genozid passiert?
Bevor, also der Bericht war ja wie etwas, man ahnt es, man merkt diese Stimmung in diesem Land, aber dass es wird.
Als es losging, wussten wir schon, dass es stattfand. Ich meine, es war ja unübersehbar. Es waren ja wirklich jeden Tag, wurden ja vor den Augen der Weltpresse, wenn Sie so wollen, Tausende von Menschen abgeschlachtet.
Ja.
Das Problem, es ist natürlich auch, man kommt natürlich sehr oft in bedrückende und schwierige Situationen. Also, weil Sie von Ruanda sprechen, natürlich war nicht absehbar, als es losging, dass ob dieser Völkermord tatsächlich ein Völkermord sein würde oder ob es ein vereinzeltes, wenn auch grauenvolles Massaker sein würde, das sich nur auf bestimmte Landesteile beschränkte. Also es war nicht in den ersten zwei Wochen zu, sicher, dass das, wie gesagt, das ganze Land erfassen würde und fast niemanden verschont. Und es ist natürlich nicht schön, wenn man feststellt, wenn man noch die Hoffnung hat, zu glauben, dass Leute, die man auf früheren Reisen getroffen hat, mit dem Leben davon kommen und dann feststellen muss und hören muss, dass sie massakriert worden sind. Nur das, da unterscheiden sich dann Journalisten auch nicht von allen anderen Leuten auf der Welt. Das ist natürlich für überhaupt niemanden erfreulich, wenn er solche Nachrichten bekommt. Und es haben nun sowohl Ruanda als auch Ausländer, die in Ruanda gelebt haben, ist ein Schicksal, das allen widerfahren ist während des Völkermords, dass sie hinterher hörten, dass Freunde, Bekannte ums Leben gebracht worden sind. Ich wollte jetzt gerade sagen, ums Leben gekommen sind, aber das ist eine allzu harmlose Formulierung.
Ja.
Sie sind ja nicht ums Leben gekommen, sie wurden ermordet.
Ja. Also wo ich...
Das war jetzt das Gespräch mit Bettina Gauss, Frontberichte, die Macht der Medien in Zeiten des Krieges, erschienen jetzt im Campus Verlag. Und Bettina Gauss sagt, bei der Berichterstattung über Kriege sind zahlreiche Regeln außer Kraft gesetzt, die in allen anderen Bereichen selbstverständlich gelten. Das liegt nicht daran, dass Journalisten von einem Tag auf den anderen Kriegslüstern geworden wären. Im Gegenteil, es liegt daran, dass viele derjenigen, die plötzlich damit befasst sind, sich die realen Verhältnisse in Krisengebieten ebenso wenig vorstellen können wie ihre Leser, Hörer und Zuschauer. Afrika, Afghanistan, der Irak und sogar der Balkan sind sehr weit weg von der Bundesrepublik. Das Bedürfnis nach Sicherheit und weltweit durchsetzbaren menschenwürdigen Verhältnissen aber ist sehr groß und nah. Wem es gelingt, überzeugend den Eindruck zu erwecken, dass verloren gegangene Sicherheitsgefühl wiederbeleben zu können, sei es durch neue Gesetze oder durch neue Kriege, der spricht damit die größte politische Verheißung aus, die derzeit in Europa und den USA vorstellbar ist. Sie besteht in dem Versprechen, das Unkontrollierbare sei beherrschbar, definierbar, zähmbar und wir könnten unsere Maßstäbe auf den Rest der Welt übertragen. Allen Kriegen und Militärinterventionen der letzten Jahre an den westlichen Ländern beteiligt waren, ist eines gemeinsam. Die Vorstellung, man könne die Welt von dem befreien, was man selbst unter dem Bösen versteht, wenn man nur bereit ist, für dieses Ziel alle Mittel, auch schreckliche Mittel, einzusetzen. Diese Vorstellung ist nicht neu. Sie ist der Kern jeder Ideologie. Und dann setzen wir jetzt noch die letzten Minuten, die Lektüre und das Gespräch mit Ethel Adnan fort. Und zwar... Warten auf die Reaktion, die Rache, Durst haben, sich erhitzt fühlen, dann frieren, den Körper infiltrieren, sagt das Böse, vom Bösen sprechen, einen Anruf machen, nicht alles sagen, was man denkt, nicht über alles nachdenken, was man weiß, auflegen, die Tippex-Flasche nehmen und mit dem Löschen von Erinnerungen beginnen, nicht hungrig sein und dennoch essen, mit dem Essen andere Bedürfnisse befriedigen, Ekel empfinden, die Toten auf beiden Seiten zählen, auf das Radio zurückkommen und sich dazu gratulieren, dass man keinen Fernseher besitzt. Die ägyptischen, türkischen, jordanischen, syrischen und irakischen Reporter im Radio hören, sich erschöpft fühlen. Das Gespräch mit Ethel Adnan habe ich auf der Buchmesse mit ihr geführt. Und wir reden über den Beginn, also den Anfang. Den Anfang ihres Buches vom Herzen, im Herzen des Herzen eines anderen Landes. So, Ethel Adnan, im Herzen eines anderen Landes. So, maybe the first question would be, what do you mean by in the heart of the other?
There is a book, an American book called In the Heart of the Heart of a Country. And after I read that book, I went to Beirut, to Lebanon, and I wanted to answer that book, to say that I am writing from another country than America. I am writing from Lebanon.
Yeah.
That's what it means. That's so.
Yeah, this was because this writer of this book was one of the beat generation.
Yes, writer.
Yeah.
Not beat generation, no, but that type, that period. Yeah. But he was not a beat writer, no.
So, has this to do with otherness, to be someone else in a
well, it is like the, it's like giving an answer. The image of one country, then the image of another world.
Yeah. So then, maybe I read for you something.
Yes.
In German. Ort. So habe ich die Meere befahren und bin nach B gekommen, einer Stadt am Meer im Libanon. 17 Jahre sind vergangen. Meine Abwesenheit war ein Exil vom Exil. Ich gehöre zu den Menschen, die immer das machen, was schon ein anderer macht. Nur ein paar Wochen früher. Ein Fisch im warmen Meer. Kein Haus als Herberge, aber ein Bett von Haus zu Haus und Kleidung, zerknüllt auf einem einzigen Regal. Ich suche Liebe. Weiter. What is that? Is it you have always these paragraphs?
Yeah.
What do you mean by this? It's starting by something like a blaze, then it's going on. And is this something how you understand literature?
No.
Right.
No. The original book had paragraphs, and I wanted to keep the same format.
Yeah.
So. It's one way of writing, not to have this straight narrative.
Yeah. And what I think is maybe interesting for you is that this year on the book fair, the Gasland is the Arabic world, a region in a region, but it's not a land. Then, so the question is, because you grew up in Beirut, and the Libyan is not part of this book fair in a way,
no,
not part of the Arabic League.
Yes, it is.
But not in a way they refused and said they don't want to do that.
But they
want to come on their own.
Everybody came on his own. They all countries. They divide into some came sponsored by the Arab leagues, and others came on their own. But not only Lebanon, many countries.
Yeah.
Two type of resources. Some people came sent by themselves, and some by the Arab League. Not only Lebanon, most of it.
And the most of the countries of the Arabic world are regimes and they are dictatoren in a way.
Yeah.
And for some it's really problematic to say we will have a critical dialogue with regimes like Algeria.
There are writers from Algeria, they are here.
Yeah.
You cannot say Algeria is a dictatorship. You can say they are authoritarian countries. But people can go. There is a certain freedom of the expression in Algeria, in Lebanon, in Kuwait, in Egypt. There is censorship, but it's not total censorship. It's not like the Soviet Union before, for example.
Yeah.
Not at all.
Yeah.
I think it's exaggerated to call them dictatorship. They are not dictatorship. They are. There is a difference because there is relative freedom.
Yeah. So you won't say, maybe, is this a kind of drive for you to write, maybe if it is because of the experience of a lot of people who are under pressure, who are
no, because I live mostly in America, in California,
yeah,
and I go to Beirut every year, and I have no problem. There are some restrictions, but really, there is, if you read Arabic literature today, some are already translated in German, you will see that there is a lot of, I mean, everything I say here can be read in any Arab country.
In Africa.
Yeah. It is only political problems sometimes. I mean, censorship is mostly political. It's not cultural.
It's not cultural. But if you say here, Leute, people, this is the cruelest place. Das ist dies ist der grausamste Ort. It's a cruel. Sometimes, or some new studies on literature say that the experience of cruelty is something which drives people to write, to make literature.
Well, there is cruelty, yes. Life is cruel, yeah.
And it's to experience folter. And
not only war, there is everyday women who are beaten. Yeah. There are men when they have gang war. People are cruel. People are good. People are cruel. And most everybody is in between. Everybody can be cruel one day.
Yeah.
And some people are cruel more than others.
Yeah.
And some people are good more. Some cruel people are suddenly very good for something. Sometimes they like their dog more than they like human nature. So everybody has some cruelty and some good in oneself.
Yeah. Okay, and but and how do you came to... I always ask artists, how do they came to make art as a sociology question? And how do you became a writer?
Actually, I write since I like writing since I was a child in school, but I didn't know this is writing, you know.
Yeah.
But they asked us to write at school, and I was always happy.
Yeah.
And I did good, was well, because I got good grades.
Yeah. Okay.
Ja, die Ekritur Ethel Adnans, sich weiter schreiben, sich durch Lyrik, durch Bäume abzulenken, versuchen. Die Bäume wachsen, sehen rasch, erscheinen und verschwinden an falschen Orten vor bestialischer Eroberung, Zuflucht suchen, den Flüchtling jagen, ihn aus seinem neuen Zufluchtsort spülen. Eine Kugel in Kopf und Rücken eines Palästinensers platzieren, Iraker zum Gemetzel hinzuaddieren, große Leinwände mit Blut bemalen, dann einen Nachtzug nehmen, dann ein Flugzeug in Paris aussteigen, den Telefonhörer abnehmen, eine Nummer in Beirut wählen, den Freund sagen hören, dass ein palästinensischer Reporter von einem aufrechten Monotheisten kaltblütig erschossen worden ist. Sich nach der Notwendigkeit Gottes fragen, das Problem beiseite wischen, an Kassandra denken, sich an den Kodex des Hammurabi erinnern, in Fett versinken, die enge lange Straße betrachten, die die Welt ins Schlachthaus führt. Ja, am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Felicia Herrschaft. Einen schönen Tag.